Max, vielen Dank für den Hinweis. Ah, so. Jetzt höre ich mich auch besser. Ja, nochmal ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite an euch alle. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ich freue mich auch, dass ich hier vorne sein darf. Mit einem etwas spontanen Thema aufgrund der Lücke, die noch da war. Das Thema der Predigt, ich will es kurz erwähnen zuvor, ist entstanden aufgrund eines Themas, das mich in der vergangenen Woche ein wenig beschäftigt hat. Und das rührt etwas daher. Ich hatte letzten Sabbat die Lektion hier von vorn und wir haben uns ja mit Markus beschäftigt, mit dem Ende des Evangeliums. Und unter anderem, ich weiß nicht, für die, die da waren, die sich erinnern können, ich hatte die Frage gestellt, so in etwa, ob wir daran glauben, dass Jesus am Freitag auferstanden ist und was das für einen Grund hat, dass er auch am Sabbat geruht hat und erst am Sonntag auferstanden ist. Und es kam danach ein bisschen die Frage und das Thema auf, wie das denn ist, ob Jesus wirklich am Freitag gestorben ist. Und zwar gibt es da so einen Text, und das war der Anhaltspunkt, mit dem ich mich dann ein bisschen beschäftigt habe, so ungefähr zumindest, wir lesen es gleich genauer, wo es darum geht, dass doch Jesus einmal gesagt hat, genauso wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so soll der Menschensohn auch ein Zeichen geben, 3 Tage und 3 Nächte, und dann passiert etwas. Und dann kam eben die Frage auf, ist das denn so wirklich gewesen? Ist Jesus am Freitag gestorben und am Sonntag auferstanden? Wenn ja, ist das irgendwie schwierig, man kann es rechnen, wie man will, man kommt nicht so recht auf 3 Nächte. Also da ist eine Nacht auf Sabbat, eine Nacht auf Sonntag und dann ist Ende. Und daraus entstand diese Predigt. Und darüber möchten wir heute ein wenig gemeinsam nachdenken und schauen, was wir aus der Bibel lernen können. Ich lade euch also ein, mit mir in das Matthäus-Evangelium zu gehen, in Matthäus Kapitel 12. Da ist dieser Text niedergeschrieben. Matthäus Kapitel 12, ab Vers 38. Matthäus Kapitel 12 und dort ab Vers 38. Da heißt es hier in Matthäus Kapitel 12, ab Vers 38 wie folgt. Dann antworteten ihm einige der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er beantwortete und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen und kein Zeichen wird ihm gegeben werden als nur das Zeichen Jonas, des Propheten. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Und dann geht es weiter, dass er sagt, die Menschen, die damals den Propheten gehört haben, der zu Ninive sprach, die haben die Botschaft gehört und sie haben sich bekehrt. Ihr aber hört meine Botschaft und ihr werdet euch nicht bekehren oder ihr habt euch nicht bekehrt. Die Menschen aus Ninive werden am Tag des Gerichts sagen können, was seid ihr für Menschen, ihr habt Gott nicht angenommen. Aber darauf will ich gar nicht so hinaus. Ich denke, das war eher so der Kern oder der Gedanke Jesu, den er weitergeben wollte, um den Menschen zu verdeutlichen, schaut mal, die Menschen zu Ninive, die waren auch nicht mit Gott und nachdem ein Prophet kam und was gesagt hat und sie zur Buße aufgerufen hat, sind sie umgekehrt. Aber ihr wollt ein Zeichen und selbst wenn ich euch ein Zeichen gebe, folgendes Zeichen wird das sein, so wie Jona eben 3 Tage, 3 Nächte, werde auch ich in der Erde, im Herzen der Erde sein, ihr werdet euch aber nicht bekehren. Nichtsdestotrotz hat Jesus ja gesagt, genauso wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch dieses Fisches sein wird, werde ich das auch. Und irgendwie ist das ja ein gewisser Gegensatz, ein Widerspruch. Das passt ja nicht. Wenn wir davon ausgehen, Jesus ist am Freitag gestorben und am Sonntag auferstanden, dann fehlt uns da ein Stück weit diese Zeit, von der er hier spricht. Und ich habe mich also ein bisschen damit befasst, habe ein bisschen gelesen, recherchiert und geschaut, habe schnell festgestellt, dass das so ein Thema zu sein scheint, wo sich viele sehr uneinig sind drüber. Also nicht nur bei uns vielleicht, sondern auch allgemein in der Christenheit oder in der Welt. Da gibt es schnell Missverständnisse und die Folgen sind dann Verwirrung, Frust und sogar Spaltung unter Gelehrten und anderen Menschen. Weil das so ein schwieriges Thema ist, wo man dann sagen könnte, ja, dann glaube ich die ganze Geschichte ja nicht. Was ist das für eine Auferstehung Jesu, an die ich glauben soll, wenn das biblisch gar nicht zusammenpasst? Er hat gesagt, 3 Tage und 3 Nächte und es passt nicht. 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde, sagte Jesus, also im Grab. Oder was meinte er damit? Allgemein gehen wir davon aus, Freitag starb er und Sonntag ist er auferstanden. Man kommt zum Schluss, dass, egal wie man es versucht zu erklären, das mit den 3 Nächten schwierig wird. Aber wir haben es ja gelesen, er selber hat gesagt, 3 Nächte und 3 Tage. Viele Menschen haben sich aufgrund dieser Widersprüche nicht nur gestritten oder gespalten, sondern haben sich auch entschieden, deswegen der Bibel nicht zu trauen. Vielleicht auch wegen anderer Passagen, die erstmal widersprüchlich scheinen. Ich habe gelesen und geschaut, es gibt den Ansatz zu sagen, dass Jesus am Mittwoch oder am Donnerstag gestorben ist, in Verbindung mit den sogenannten Festsabbaten. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, es gab so einige Feste bei den Israeliten, die sie gefeiert haben und die waren für die sehr wichtig, sodass sie sie als Sabbate gefeiert haben. Die waren aber nicht immer von der Woche her wirklich am Sabbat. Das heißt, das waren Feste, wo sie gesagt haben, das ging ungefähr so, das war immer, also die Juden hatten ja einen eigenen Kalender, an diesem Monat, am 15. Tag, ist dieses Fest. Und das variierte mit den Wochentagen über die Jahre hin. Also es konnte sein, dass dieser Festsabbat auch mal am Mittwoch war oder am Donnerstag oder am Freitag oder am Sonntag. Und so versucht man diesen Ansatz zu erklären, ja, wahrscheinlich war in diesem Jahr oder als Jesus starb, womöglich am Mittwoch oder am Donnerstag, war dann ein Sabbat danach. Also der Tag danach war dann Sabbat, ein Festsabbat, nicht der tatsächliche Wochensabbat. Wieder andere sagen, Jesus meinte hier vielleicht gar nicht buchstäblich 3 Nächte und 3 Tage, sondern er hat nur symbolisch gesprochen davon und meinte das im übertragenen Sinne, sodass wir das besser verstehen können, hat das einfach verglichen mit Jona. Also es gibt verschiedene Ansätze, wie man das lesen und verstehen kann. Ich glaube, dass die Bibel hier ziemlich klar ist bei diesem Thema. Das Problem, so denke ich, liegt gar nicht in den 3 Tagen und 3 Nächten, sondern es geht um das Verstehen des Ausdrucks im Herzen der Erde. Jesus hat ja nicht buchstäblich gesagt, ich bin 3 Tage im Grab und stehe dann auf. Er hat einen anderen Ausdruck verwandt. Er hat gesagt, ich werde 3 Tage im Herzen der Erde sein, 3 Tage und 3 Nächte. Wir möchten uns ein bisschen anschauen, was das bedeutet. Ich weiß nicht, inwiefern ihr euch heute Morgen in der Lektionsgruppe auch mit der Geschichte von dem Wunder in Kana bei der Hochzeit beschäftigt habt. Bei uns in der Lektionsgruppe war das Thema Und man kam schnell zu der Frage, was steht denn da eigentlich wörtlich? Denn es geht die ganze Zeit darum, dass Jesus Wasser zu Wein macht. War es Wein? War es Traubensaft? Und eine Diskussion ist angestoßen und die Frage steht im Raum, was stand denn da eigentlich oder was ist wirklich gemeint? Und ich glaube, dass es uns manchmal hilft, dass wir schauen, was wortwörtlich in dem Urtext stand. Nicht in einer Übersetzung, denn das macht es manchmal etwas schwieriger zu verstehen. Und da hatten wir auch in der Lektion schon rausgefunden, okay, nicht nur das Thema Wein, sondern auch steht da der Abschnitt so in etwa, wenn sie sich satt getrunken haben oder sich betrunken haben, dass im Wörtlichen, im Urtext da eben das Wort für satt getrunken oder heute sagt man, ich glaube im Duden wollte es rein, das Wort sitt getrunken hat, also bis man quasi nicht mehr Durst hat. So, ne? Und dann gibt es anderen Traubensaft oder Wein. Das nur als Randerwähnung. Genauso möchte ich hier auch diesen Abschnitt ein bisschen näher betrachten. Was bedeutet eigentlich der Ausdruck im Herzen der Erde? Wenn wir so einen Abschnitt oder eine Passage richtig verstehen wollen, dann ist es nötig, dass wir schauen, wo benutzt die Bibel den gleichen Ausdruck, damit wir ihn besser verstehen können. Also wo gibt es ähnliche Abschnitte, wo diese Worte genauso verwendet werden, damit wir verstehen, in welchem Zusammenhang sie gemeint waren und welche Bedeutung sie hatten. Bei diesem Text oder bei dem Ausschnitt haben wir das Problem, das gibt es nur einmal in der Bibel. Das gibt es nur in Matthäus Kapitel 12. Also diesen Ausdruck, wie der hier im Original steht, im Herzen der Erde, wird nirgendwo anders verwendet. Also versuchen wir zumindest Textpassagen anzuschauen, die ähnlich sind, wo die Worte im Einzelnen gebraucht wurden und was damit gemeint war. Schauen wir uns also einmal an, wo das Thema in der Erde zumindest erwähnt wird. Das können wir, je nach Bibelübersetzung, ich hatte gelesen, 60 Mal etwa und ich habe selbst mal einmal nachgeschaut, im Internet gibt es ja so Bibelserver und ähnliches, da gab es den Ausdruck 120 Mal in der Bibel. Das Problem ist aber, keiner davon bezieht sich tatsächlich auf das Grab. Also da gibt es den Ausdruck in der Erde, der wird öfters verwendet, aber nie bedeutet er irgendwie, dass man im Grab gewesen ist, sondern an sich ging es um die Erde als solches. Zum Beispiel, ich sage euch ein, zwei Beispiele, im Vaterunser, da heißt es, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf der Erde. Wenn wir das lesen, bedeutet es für uns ja nicht, dass wir daran glauben, dass Gottes Wille im Grab geschehen soll, sondern vielmehr verstehen wir darunter ja, dein Wille soll auf der Erde geschehen, wo die Menschen leben und wo die Menschen dir nachfolgen, dir treu sind, da soll dein Wille geschehen, genauso wie im Himmel, wo Engelwesen sind, die dir auch treu sind und deinen Willen gehorchen, als Beispiel. Oder ein anderes Beispiel lesen wir in einem der 10 Gebote in 2. Mose 20, Vers 4. Das können wir gerne einmal aufschlagen. 2. Mose 20 und dort den Vers 4. Da heißt es, du sollst dir keine Götterbilder machen, auch keinerlei Abbilder dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Auch hier, glaube ich, ist das schnell klar, dass wir nicht darüber sprechen, dass wir uns Götterbilder machen sollen im Grab oder im Tod oder irgendwo anders, sondern es geht darum, was hier auf der Erde geschieht, was wir als Bilder anbeten, während wir leben, also während das Geschehen hier auf der Erde passiert. Genau. Ein drittes Beispiel, das wollen wir jetzt vielleicht gar nicht mehr lesen, das steht auch in Matthäus 5,5. Es wird aber auch dort sehr klar, dass es darum geht, was für ein Geschehen hier auf der Erde tatsächlich passiert. Ich kann es einmal schnell aufschlagen, für die, die es interessiert noch. Matthäus Kapitel 5, weil ich sehe, dass einige anfangen zu blättern in der Bibel. Wir können es auch gemeinsam einmal lesen. Matthäus Kapitel 5. Und dort den Vers 5, da heißt es, glückselig, die Sanftmütigen, denn sie werden das Land oder die Erde ererben. Jesus sagt ja nicht, glückselig diejenigen, die das Grab ererben oder die tot gehen oder sterben. Er sagt vielmehr, für diejenigen, die auf der Erde leben, die sind glückselig. Also ich denke, ihr versteht schnell, was ich meine. Also der Begriff in der Erde oder auf der Erde wird in der Bibel eigentlich bei den meisten Texten so verwandt und benutzt, dass es um uns Menschen geht, um das Leben hier auf der Erde, was passiert, nicht um das Grab. Wenn wir unseren Ausgangstext denken, ob Jesus so lange gestorben war, damit wir auf den richtigen Tag kommen. In Matthäus 12, Vers 40, also unseren Ausgangstext, kommt das Wort Herz vom griechischen Wort, und da sind wir wieder bei der genauen Bedeutung, wenn man das einmal nachschaut, von dem Wort Kardia. Und Kardia, das klingt für den einen oder anderen schon sehr ähnlich, da haben wir unser Wort Cardio her, zum Beispiel Kardiologe und andere Worte, ne? Also diejenigen, die sich mit dem Herzen befassen. Das Wort Cardio, wenn man das laut dem Wörterbuch Strongs mal nachschlägt, bedeutet Cardia das Herz, das heißt die Gedanken oder Gefühle, der Verstand. Das kann aber auch mit dem Wort Mitte übersetzt werden, also Mitte oder Zentrum. Wenn man das sich vorstellt, das Herz ist unser Zentrum, unsere Mitte, worum es geht. Und es wird ja auch das Wort für Erde benutzt, das heißt Geh. Also ich weiß nicht, ob ich das richtig spreche, ich habe da nicht so die Erfahrung mit dem Griechischen, aber es soll Geh bedeuten. Und dieses bedeutet wörtlich eine Region oder ein Teil vom Ganzen, vom Erdball oder der gesamte Erdball, einschließlich der Bewohner und dem Land, dem Boden, die ganze Welt im Grunde genommen. Im Herzen der Erde könnte man also auch gut übersetzen mit mitten in der Welt. Eine andere Übersetzungsmöglichkeit. Jesus war für 3 Tage und 3 Nächte mitten in der Welt. Vielleicht, wenn wir das auf Jona übertragen, wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Wal gefangen war, wird Jesus für 3 Tage und 3 Nächte in den Fängen der Welt gefangen sein. Als erster Ansatz. Es geht vielleicht gar nicht so um diesen Fakt, dass Jesus 3 Tage und 3 Nächte tot oder im Grab war, sondern er war 3 Tage und 3 Nächte gefangen in den Fängen der Welt. In Jesu Leben gab es verschiedene Ereignisse, die sehr prägnant waren. Wenn wir uns das grob anschauen, als er 12 Jahre alt geworden ist, da hat er verstanden, dass er das Lamm Gottes sein soll. Ihr kennt die Geschichte, er war bei dem Fest zusammen und hat erkannt, da sind viele Schafe, die geopfert werden, und er hat für sich begriffen, dass er dieses Schaf ist, das geopfert wird, das Lamm Gottes, und er hat verstanden, dass er eine besondere Beziehung zu Gott, dem Vater, hat. Dass er der Sohn ist und etwas mehr als nur wie alle anderen vielleicht, er mit ihm verbunden ist. Als er getauft wurde, hat er seinen öffentlichen Dienst begonnen, hat sein öffentliches Wirken angefangen. Das können wir einmal nachlesen in Markus 1, Vers 15. Markus 1 und dort den Vers 15. Markus 1, Vers 15, da heißt es: und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Es war also die Zeit erfüllt, dass Jesus anfing zu wirken, dass er sich hat taufen lassen und anfing zu wirken, öffentlich, sodass die Menschen davon mitbekamen. Jetzt stellt sich mir aber die Frage, wann wurde jetzt zum Ende Jesu Leben, damit wir schauen, wie ist das denn mit dem Freitag und den 3 Tagen und 3 Nächten, wann wurden denn die Sünden auf das Lamm Gottes gelegt? Also wir haben so markante Punkte, wo wir verstehen, okay, mit 12 Jahren ist das passiert, mit der Taufe ist das passiert. Wann wurden die Sünden der Welt auf Jesus gelegt? Passierte das, als er gestorben war? Passierte das, als er gekreuzigt wurde? Oder wann ist das geschehen? Also ab wann hat er diese Last der Sünde der Menschheit gespürt? Ab wann wurde sie auf ihn gelegt? Ich denke, dass die Grablegung, die Kreuzigung ein Teil davon waren, vielleicht eher sogar das Ende des Leidens, die das Leiden beendet haben. Er ist gestorben und diese Leidphase war vorbei. Aber wann war eigentlich der Beginn, um diesen Abschnitt besser verstehen zu können. Es war auch nicht in dem Moment, als sie die Nägel in seine Arme geschlagen haben. Auch das war sehr schmerzhaft und gehörte zu diesem ganzen Prozess dazu. Aber es war nicht der Moment, als Jesus anfing, die Sünden der Welt zu tragen. Es war vor der Kreuzigung. Wenn wir mal in die Geschichte schauen, wie das Volk Israel das mit dem Lamm getan hat, da sehen wir ja ganz klar, dass das Lamm die Sünden der Menschen oder die Sünden der Menschen wurden auf das Lamm gelegt, bevor es geschlachtet wurde. Das passierte davor, ganz klar. Und das sollte ja ein Bild sein für uns, damit wir das besser verstehen. Also auch auf Jesus wurden die Sünden der Welt davor gelegt. Er war davor inmitten der Welt oder in diesen Fängen der Welt. Bei dem letzten Abendmahl, als Jesus das Abendmahl einführte, es war das letzte Brot und der letzte Traubensaft, da gründete er diesen neuen Bund, dass er das wahre Lamm sein sollte, dass er derjenige ist, der stirbt für uns, damit sein Leib und sein Blut für uns hingegeben wird. Lasst uns dazu mal Johannes Kapitel 18 aufschlagen. Johannes Kapitel 18, was in diesem Zusammenhang so alles passiert ist oder was da geschah. Vielleicht ist das für die einen hier ganz glasklar und es ist alles klar, was das eigentlich bedeutet und wie man das versteht. Für die anderen vielleicht nicht. Ich hoffe, dass sowohl für die einen als auch für die anderen das eine Hilfe ist und das unseren Glauben stärkt, was wir zusammen anschauen. Johannes Kapitel 18 und dort den Vers 1. Jesus hat das letzte Abendmahl eingeführt und hat erklärt, dass sein Fleisch und sein Blut geopfert wird, also sein Körper und sein Blut, dass er das für uns hingibt. Und was geschah danach? Als Jesus dies gesagt hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Bach Kidron, wo ein Garten war, in den er hineinging, er und seine Jünger. Es kommt jetzt ein Abschnitt oder eine Passage, die nach dem Abendmahl passiert ist, dass er in den Garten Gethsemane geht und dort etwas Wichtiges passiert. In diesem Garten betete er dreimal ein intensives Gebet der Hingabe. An jenem Donnerstagabend betete Jesus in Todesqualen und schwitzte Blutstropfen. Auch das ist uns dokumentiert. Wir können das gern einmal aufschlagen und nachlesen. Das steht in Lukas Kapitel 22. Lukas Kapitel 22. Und dort ab Vers 42. Lukas Kapitel 22 und dort ab Vers 42 bis 44. Da heißt es, Lukas 22 ab Vers 42, und sprach: Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Und als er in Angst war, betete er heftiger. Es wurden aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Jesus stand also einer großen Aufgabe bevor und ihm wurde einiges klar. Er hat sich komplett hingegeben, hat dreimal dafür gebetet, dass nicht sein Wille, sondern Gottes Wille geschieht, sodass er die Sünden der Welt tragen kann. Ich glaube, dass ab diesem Moment etwas anders war, denn wenn wir schauen, was danach geschieht, direkt im Anschluss wird er gefangen genommen, wird von allen sehr schlecht und sehr schlimm behandelt. Irgendwas ist anders geworden. Es hat sich etwas verändert. Ich werde das gleich näher ausführen. Von diesem Moment an hatte Christus seine Hingabe besiegelt und sein Schicksal als Schuldträger oder als Lamm der gefallenen Menschheit erfüllt. Es kam der Verrat. Er wurde weggeführt und alles nahm seinen Lauf. Ab jetzt war er mitten in der Welt oder man könnte sagen im Herzen der Erde. Er war das erste Mal quasi getrennt von Gott und völlig der Menschheit überliefert. Es taten andere Menschen mit ihm, was er gar nicht mehr wollte. Er wurde gezerrt zum Hohen Rat, zu Pilatus, hin und her. Und er war nicht mehr derjenige, der quasi das alles in der Hand hatte. Er war in der Hand der Menschheit oder im Herzen der Erde, wenn man so will. Es gibt 5 Verse in der Bibel, in denen Jesus diesen Donnerstagabend als die Stunde bezeichnet. Die Stunde, auf die er gewartet hat. Wir lesen häufiger in der Bibel, dass Jesus sagte, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Zum Beispiel auch bei der Hochzeit in Kana, ja, wo er sagt, die Zeit ist noch nicht so weit. Er meint vielleicht an der Stelle nicht unbedingt jetzt sein Kreuzestod, aber er sagt es an verschiedenen Stellen, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Ich möchte mit euch 2 dieser Verse nur lesen. Ich habe hier alle 5 zu verstehen, aber lasst uns einmal Matthäus 26 aufschlagen. Matthäus 26. Und dort den Vers 45. Matthäus 26 und dort den Vers 45. Und es ist jetzt gerade in Gethsemane, als er am Beten ist und mehrfach zu den Jüngern zurückkommt, da sagt er Folgendes im Vers 45. Dann kommt er zu den Jüngern und spricht zu ihnen, so schlaft denn fort. Das ist das 3. Mal, wo er davor gefragt hat, wachet ihr nicht und betet ihr nicht mit mir? Und jetzt gibt das auf, sie zu wecken. Er sagt, dann schlafet nun hinfort und ruht aus. Siehe, die Stunde ist nahe gekommen und der Sohn des Menschen wird in die Sünderhände überliefert. Jesus bezeichnet hier diese Ereignisse und diese Stunde als die Stunde, die jetzt gekommen ist und die erfüllt werden muss. Das macht er an verschiedenen Stellen. Es gibt einen Paralleltext, denn in Evangelien wird ja das jeweils beschrieben. Wir möchten noch einen zweiten Text davon aufschlagen, der in Lukas 22 steht. Lukas, Kapitel 22 und dort den Vers 14. Lukas 22, Vers 14. Auch hier heißt es, und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Also es ist nicht unbedingt nur die exakte Stunde, sondern die Ereignisse dieser Stunde, dieses Abends, was dort passiert ist. Er hat sich mit den Jüngern an den Tisch gelegt, er hat den neuen Bund eingeführt, er ging danach in den Garten und dort nahm alles seinen Lauf. Ab da war er quasi in den Händen, ja eigentlich könnte man sagen in den Händen des Teufels, Satans Händen. Er tat mit ihm, was er wollte und er wollte ihn umbringen. Eine deutliche Veränderung fand in dieser Stunde statt. Als Christus in die Hände der Sünder, wie er selbst sagt, oder besser gesagt in die Hände des Teufels verraten wurde. Bis zu diesem Punkt wurde Jesus immer gerettet oder entkam. Wenn wir uns an die Ereignisse und Geschichten so aus Jesu Leben erinnern, da wollten die Volksmenschen ihn zum Beispiel zum König machen, gewaltsam. Und er entkam ihnen. Das steht manchmal, ging einfach durch sie durch, weil die Zeit noch nicht gekommen war. Oder sie wollten ihn steinigen. Auch das konnte nicht geschehen, er verschwand einfach. Oder sie wollten ihn von der Klippe stoßen oder werfen. Auch dort ging er einfach fort und keiner tat ihm was. Denn es war noch nicht die Zeit, die kommen sollte, damit das Größte oder das Wichtigste passiert. Jetzt war es anders. Und Jesus selbst sagte, jetzt ist die Stunde, wo das alles beginnt. Wo dieser Lauf oder wo dieser Weg seinen Lauf nimmt, dass ich jetzt im Herzen der Erde bin, quasi in den Händen dieser Welt, in den Händen des Widersachers. Zu den anderen Ereignissen, die ich gerade erwähnt habe, da war die Stunde noch nicht gekommen. Jetzt war diese Stunde erfüllt. An diesem Donnerstagabend, als es schon dunkel war, denn wir können uns daran erinnern, wenn wir beim Abendmahl nachlesen, dass er sagt, einer wird mich verraten, da heißt es über Judas, dass er in die Finsternis hinausging und zu den Pharisäern und dann sagte, hier ist Jesus, ich werde ihn euch verraten. Es war also schon dunkel, als das alles passierte und Jesus danach auch in den Garten Gethsemane ging. An diesem Donnerstagabend wurde alles anders. Von diesem Moment an, als er begann, die Strafe für unsere Sünden zu tragen, war Jesus im Herzen der Erde. Soldaten schlugen ihn, die Menge spuckte ihn an. Er wurde von einem Prozess zum nächsten gezerrt, von hohem Priester zu Pilatus, von Herodes zu Pilatus zurück und dann schließlich nach Golgatha. Er war tatsächlich in den Fängen dieser bösen Welt zu dieser Zeit. Jona war ja auch nicht tot, als er im Wal gewesen ist. Auch er war ja nicht im Grab, um nochmal auf das Anfangsbild zurückzukommen. Er sagte, so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte wird es mir auch ergehen. Jona war quasi wie ein Gefangener in einem U-Boot. Er wurde dorthin gefahren wo das U-Boot oder der Fisch ihn steuerte. Und er hatte danach noch einen Auftrag. So ging es auch Jesus. Er war zwar am Leben noch, aber er war geführt und gefangen von dem, was ihn umgab, von den Fängen dieser bösen Welt, die ihn umbringen wollten. Wie sehr musste Jesus uns geliebt haben, dass er das alles bereitwillig erduldete, um uns das elende Schicksal der Verlorenen zu ersparen. Jesus hat das alles auf sich genommen. Er war im Herzen der Erde, damit wir leben können. Er war im Griff des Feindes über einen Zeitraum von 3 Tagen und 3 Nächten. Wenn wir das einmal rechnen, es war die Donnerstagnacht, die Freitagnacht und die Samstagnacht. Und entsprechend die Tage, Freitag, Samstag und Sonntag, war er 3 Tage und 3 Nächte im Herzen dieser Erde. Es ist vielleicht erwähnenswert, dass Jesus hier nicht von 3 Tagen à 24 Stunden sprach. Denn wenn man das so rechnet, es war Freitag, Samstag, Sonntag, waren es ja auch nicht 3 volle Tage oder so. Er sagt das auch nicht. Wenn wir mal an anderen Bibelstellen schauen, da sagt er häufig, oder wenn, finden wir den Abschnitt nach 3 Tagen oder am 3. Tag werde ich auferstehen. Das ist losgelöst von dem Abschnitt, wo es um Jona und ihn geht, aber da spricht er darüber, wie lange er wirklich tot ist und dass er am 3. oder nach 3 Tagen auferstehen wird. Das können wir einmal nachlesen, 2 Beispiele. Einmal finden wir den einen Text in Markus Kapitel 8. Markus Kapitel 8. Und dort den Vers 31. Markus Kapitel 8. Und dort den Vers 31. Da heißt es hier, und er fing an, sie zu lehren: Der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Hier spricht er ganz konkret davon, dass er getötet wird und dann wieder auferstehen wird nach 3 Tagen. Oder am 3. Tag, ich glaube, das war der andere Text, in Markus 9, ein Kapitel weiter, selber Vers 31, Markus 9, Vers 31, da heißt es: Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen: Der Sohn des Menschen wird überliefert in die Menschenhände, und sie werden ihn töten, und nachdem er getötet worden ist, wird er nach 3 Tagen, ach, hier in der Übersetzung ist auch 3 Tage, aber es gibt auch Übersetzungen, wo es heißt, er wird am 3. Tag auferstehen. Vielleicht muss man dazu Folgendes wissen: Die Juden zu ihrer damaligen Zeit, die haben Zeiten anders als wir ein Stück weit berechnet. Also die sind hergegangen und haben, damit ich das vielleicht einfach veranschauliche, wenn etwas am Montagmittag oder während des Montags passiert ist und sich hingezogen hat bis Mittwochnachmittag irgendwo, dann waren das ja keine 72 Stunden, also im Sinne von 3 Tagen, so wie wir sie rechnen. Für die Juden waren es aber trotzdem eine Sache, die 3 Tage gedauert hat. Sie hat von Montag angefangen, ging bis Mittwoch, also war es eine Sache, die von Montag bis Mittwoch gedauert hat. Und es war für sie dann ganz klar, das war eine 3-Tage-Sache, ein Ereignis, das 3 Tage gedauert hat. Vielleicht ein kleines Beispiel, dass man das besser versteht. Ich weiß, es hinkt und es bringt auch nicht so ganz rüber, wie die Juden das gedacht haben. Aber wenn ich heute ein Auto mieten möchte, also bei Rent-a-Car oder wo auch immer, also eine Autovermietung, und ich hole das Auto am Montag um 18 Uhr ab, und ich behalte es den ganzen Dienstag, ich fahre damit rum und tue, was ich möchte, und am Mittwoch gegen 20 Uhr bringe ich es wieder zurück, dann habe ich das definitiv auch keine 72 Stunden gehabt, sondern, wenn man jetzt mal rechnet, 50 Stunden. Trotzdem müsste ich für 3 Tage bezahlen. Die würden mir definitiv 3 Tage berechnen. Habe ich extra nochmal ausprobiert, ist tatsächlich so, ne? Also im Internet. Ich habe aber keins bestellt. Ich habe nur geschaut, wie die das berechnen. Ich weiß, das ist nur so ein Teilbeispiel, das hilft aber ein Stück weit vielleicht besser zu verstehen, wie die Juden damals gerechnet haben. Die haben geschaut, das Ereignis beginnt am Montag, es dauert bis Mittwoch, das war ein Ereignis, das 3 Tage gedauert hat. Und ich glaube, daher kommt das, Jesus hat das so ausgedrückt und für die Juden war ganz klar, dass er 3 Tage tot sein wird und dann auferstehen oder am 3. Tag. Die haben gar keine Probleme damit gehabt. Und das ist so zum zeitlichen Aspekt, wie das Ganze zusammenhängt. Ich hoffe, wie gesagt, dass das ein Stück weit uns weiterhilft, in dem Zusammenhang, also dieses eine Gleichnis oder dieses Bild, das Jesus gegeben hat, wie der Prophet Jona 3 Tage und 3 Nächte, werde auch ich 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein, und die anderen Texte, die losgelöst davon sind, 3 Tage werde ich tot sein und am dritten oder nach 3 Tagen auferstehen. Die Texte kann man sehr gut in Harmonie bringen und verstehen. Also Jesus ist tatsächlich am Freitag gestorben, wurde da gekreuzigt, ist am Sonntag auferstanden, aber die Zeit, die er in dem Herzen der Erde verbracht hat, das ist eine andere Zeit. Da geht es darum, dass er in den Fängen der Welt war, dass er nicht mehr selbst entscheiden konnte, was geschieht, sondern dass das Böse oder die bösen Menschen mit ihm getan haben, was er nicht mehr wollte. Das meint er damit. Es ist also ganz klar, dass die Texte, wie sie zu verstehen sind und dass wir sie so verstehen können und dass sie in Harmonie miteinander stehen und auch nachvollziehbar sind. Ich wünsche mir, dass wir dadurch gestärkt werden, dass ihr dadurch gestärkt werdet und euer Vertrauen auf Gottes Wort und euer Glaube auch gestärkt wird. Ich wünsche mir, dass wir dieses Opfer Jesu für uns dadurch klarer sehen und auch vielleicht mit weniger Zweifel, wenn der Zweifel hier und da noch vorhanden war, sondern dass wir voller Überzeugung und Glauben dieses Opfer für uns in Anspruch nehmen dürfen und dass wir voller Dankbarkeit und voller Liebe sind für das, was unser wunderbarer Erlöser für uns getan hat. Mögen wir diese Liebe und diese Dankbarkeit auch an andere weitergeben und so voller Hoffnung unserer Erlösung entgegengehen. Amen.